Wenn du früher ohne digitale Medien gemobbt worden bist, dann bist du gehauen worden. Und es hat dir wehgetan und der Schmerz ist irgendwann vorbeigegangen. Und der geschlagen hat, hat auch gewusst, wie weh das es da hat, weil ihm hat ja die Hand sehr wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Und mit einem WhatsApp-Beitrag, wenn ich schnell mit der Tümer eintippe, da spüre ich das nicht, was das beim Opfer kann auslesen kann. Also geht es da eigentlich darum, dass man dem Täter oder der Täterin nicht ganz fest klar macht, was es da eigentlich an verwerflichem Töten, was das mit dem Opfer macht.
Das ist mal ehrlich, der Podcast. Wie viel Bildschirmzeit darf eigentlich ein Kleinkind haben? Welche Regeln gelten beim Online-Gamen? Und ist meinem Kind auch schon mal ein Dickpic geschickt worden? Unsere ältere Generation hat keine eigenen Erfahrungswerte mit dem Kindsein im Cyberspace. Wir lernen in Echtzeit mit. Ich habe mit Michael Inalbon geredet. Er ist der Jugendmedienschutzexperte von der Swisscom. Über Hirnfunktionen von Zweijährigen, wie man Regeln setzt und wie man sie dann auch einhaltet und ab wann man dem eigenen Kind einfach muss vertrauen.
Wie siehst du, so ausgeschlafen ist?
Ja, ich bin erst aufgestanden.
Aber
ich bin vor einer Stunde, nein, vor anderthalb Stunden bin ich aufgestanden, damit ich mich noch schnell ein bisschen vorbereiten kann, meine Kinder noch das Mittag vorbereiten. Und jetzt hoffe ich mal, dass da unten alles super läuft, damit wir ungestört miteinander reden können.
Jetzt geht die in die Schule, ne?
Genau, meine Kinder sind, muss ich überlegen, weil meine Tochter ist gerade 4 geworden, 4, 6 und 8. Und die grossen zwei, die gehen in die Schule, die erste und in die dritte Klasse. Und die Kleine, die ist noch daheim.
Die ist noch daheim.
Genau. Und deine?
Meine sind 11 und 13.
Mhm.
Der 13-Jährige verabschiedet sich schon langsam. Informiert ist nur noch, wenn er aus dem Haus geht. Fragt nicht mehr, sondern informiert ist. Und Mädchen werden interessant. Ja, das ist so ein bisschen Familienrealität.
Wie ist denn das bei dir daheim als Jugendmedienschutzbeauftragter? Wirst du da von deinen Kindern auch in dieser Funktion ernst genommen? Und lassen sie auf dich, was du zu sagen hast?
Also ich habe aktuell habe ich noch Hero-Status bei meinen Kindern. Also wenn ich etwas sage, dann wird noch gelost. Wenn ich etwas sage, dann wird mir noch geglaubt. Aber das fängt schon langsam an zu bröckeln. Also gerade bei Eltern, wo neue Peers hat, wo neue Interessen hat, wo ich nicht will oder kann mithalten. Das betrifft Musik, das betrifft Filmgeschmack und so weiter. Da merke ich schon, dass so eine gewisse Distanz sich entwickelt. Und was den Medienkonsum angeht, haben meine Frau und ich sehr abgeklärtes, sehr ein abgeklärter Mechanismus. Also wir reden über alle Mediennutzungsformen, wir reden über Beschränkung von den Mediennutzungen, wir reden über Beschränkung von den Medieninhalten, über Kontakte, was wir via Medien machen. Und wie es sehr wahrscheinlich in allen Familien momentan ist, wo Kinder in dem Alter haben, das ist eines der ganz grossen Erziehungsthemen momentan.
Ich werde nachher eigentlich das wieder aufnehmen und dann nochmal darauf zurückkommen. Es würde mich auch wirklich sehr interessieren, eben, wenn du ab und zu vielleicht auch mal etwas Privates würdest erzählen, wie denn das läuft. Weil, man hört ja immer so die Geschichten von, zum Beispiel von Bill Gates und von Steve Jobs, ja gut, wo dann eben, wo zum Teil eben ihren Kind oder Kinder in ihrem Umfeld zum Beispiel gar keine elektronischen Geräte haben wollen geben. Das ist ja so ein bisschen etwas, was man sich erzählt. Und darum nimmt es mich Wunder, wenn man mit dem Experten redet, ob er dann sagt, ich bin da sehr, wir haben da sehr ein freies Verhältnis oder wir haben da striktere Regeln. Und ich möchte aber eigentlich wieder vorne anfangen und auch für unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer, um es ein bisschen einfacher strukturieren, weil wir reden eigentlich so über die ganze Bandbreite und über das ganze Altersspektrum der Kinder, also von denen, was sie eigentlich können, Anfang-Medien nutzen oder vielleicht auch die Frage, wann sollen sie denn Anfang-Medien nutzen. bis her zum Teenie-Alter. Also ich sage mal, wir reden so von den Einjährigen bis zu den 19-20-Jährigen. Und vielleicht ist das auch wichtig nachher für euch als Zuhörer, dass ihr könnt vorspulen könnt, wenn euch der Anfang nicht interessiert, weil ihr, eure Kinder sind schon 10, dann könnt ihr schon ein bisschen vorspulen und dann kommt ihr vielleicht an den richtigen Ort. Und darum würde ich sagen, wir fangen zu vorderst an. Wirklich bei den Kleinsten, von den Kleinen. Was ist deine Meinung oder was sagt die Wissenschaft, ab wann soll ein Kind überhaupt ein Screen vor der Nase haben? Weil da gibt es ja ganz viele verschiedene Theorien oder schon sehr ein umstrittenes Thema, sage ich mal, auf dem Internet oder in diesen Foren.
Wo meine Eltern noch nicht einmal schnacken konnten, haben wir noch sehr oft beim Fernsehen auf dem Deckel gelegt vor dem Fernsehen und hat eigentlich zu Eis geschaut. Und da hat sich fast den Nacken verdreht, um das Bild zu erhaschen von dem, was wir Erwachsenen, wir Eltern da anschauen, wer die Musik oder der Ton gekehrt hat, die Stimme gekehrt hat. Das war so ein Schlüsselerlebnis gewesen. Also Medien sind extrem spannend und das fängt extrem früh an. Und was dann jetzt Sinn macht, wenn Kinder mit Medien auch aktiv sind und konfrontiert werden, gibt es einen wissenschaftlichen Ansatz. Nachher gibt es ja wahrscheinlich den, wo jede Mutter und jeder Vater in der Brust spielt. Der wissenschaftliche Ansatz sagt, kein Bildschirm vor 3 Jahren. Und ich glaube, das ist keine schlechte Grössordnung. Und der andere Ansatz ist der, wo jede Mutter und jeder Vater spielt, wenn es so weit ist, wenn es passend ist, wenn das Kind euch offenbar eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat, dass es mit einem bestimmten Medium umgehen kann, dann soll es auch mit einem elektronischen Medium damit umgehen können. Also das Büchli schauen, in der Hand halten, ein Buch versus ein Screen betrachten, da sind die Unterschiede nicht mehr so gross. Jetzt fängt es natürlich an mit der Charakteristik vom einzelnen Medium. Also jedes Medium hat ja eine gewisse Typologie, kann bestimmte Sachen oder kann sie aber nicht. Und der Bildschirm kann zum Beispiel Videos zeigen. Und Videos können schnell geschnitten sein. Und Kinder, muss man sich einfach bewusst sein, die können nicht einfach schnell geschnittene Videosequenzen so folgen, wie wir das können. Ist trainiert, über Jahre haben wir uns eigentlich an das Medium gewöhnt, aber kleine Kinder können das nicht. Und das ist dann zum Beispiel der Moment, wo, selbst wenn ein Kind 3-jährig ist, ein Screen unter Umständen noch nicht das Richtige ist.
Wie spürt man denn, dass es dem Kind nicht mehr gut tut? Also weißt, was wären so typische Anzeichen dafür, wo man ablesen kann, Das ist jetzt, glaube ich, einfach nicht das Richtige.
Desinteresse. Also Kinder, wo denen das schnell geht oder wo der Inhalt nicht begreifen und nicht verstehen kann, die schmeißen es weg, die schauen irgendwo anders hin. Oder springen weg vom Screen. Mhm. Das ist sicher ein sehr gutes Indiz. Und dann weiss man, okay, das Medium ist offenbar noch nicht das Richtige. Dann ein weiterer Punkt, den man vielleicht zu Rat ziehen kann, ist, wenn Kinder zwischen Realität und dem Medieninhalt nicht mehr richtig oder nicht mehr immer können differenzieren können. Sie plötzlich merken, also als Vater oder als Mutter merken, dass das Kind nicht mehr genau weiss, wo ist es jetzt? Ist es in der Realität oder ist es immer noch in der Geschichte? Jetzt das mit der Geschichte, mein Gott, also wir, wo wir klein waren, also vor knapp 15 Jahren, sind ja wir auch in Bücher und in die Geschichten von diesen Büchern eingetaucht. Und haben nachher eigentlich auch in diesen Geschichten gelebt und haben nachher eigentlich sogar aktiv angefangen, die fiktionalen Teile von der Geschichte mit der Realität zu verbinden und zu verknüpfen. Und wir haben angefangen zu verkleiden wie ein Ritter, wie ein Ninja-Kämpfer oder was auch immer gerade Thema ist. Das geht ein Stück weiter zu, aber wenn es dann wie pathologisch wird, wenn du plötzlich merkst, dass das Kind gar nicht mehr kann, aus der Virtualität, aus der künstlichen Geschichte, aus der Fiktion kann uns antreten und wieder kann sich auf die Realität konzentrieren, dann denke ich, dann ist heute der Medienkonsum zu früh, hat der Medienkonsum zu früh eingesetzt.
Inwiefern tust du unterscheiden zwischen passivem Konsumieren von einem Screen, also eben irgendwie ein Film schauen oder so, und einem aktiven, also eben ein Spiel spielen, wo man etwas muss stapeln, verschieben, irgendwo rein tun. Da gibt's, es gibt ja schon recht gute Spiele, finde ich auch.
Ja, und ich würde auch jedes Mal eine aktive Auseinandersetzung mit einem elektronischen Medium favorisieren gegenüber dem rein und konsumieren.
Ich finde noch einen Punkt noch wichtig, also aber die wirklich die Auseinandersetzung, wenn konfrontiere oder wenn gebe ich meinem Kind ein Screen zum Spielen oder selber zum Haben, die kann man beim ersten Kind sehr bewusst fällen. ab dem zweiten Kind ist es relativ schwierig, weil wenn die natürlich dort sind und irgendetwas machen, dann, also ich sage jetzt mal, bei meinen eigenen Kind hat es echt so ab anderthalb hat es nachher angefangen. Spätestens. Dass man unbedingt auch hat wollen schauen, unbedingt auch hat wollen drücken, unbedingt auch hat irgendetwas wollen. Und dann zuerst haben sie sich noch zufrieden gegeben mit einem so einem, mit einem anderen Spielzeug oder vielleicht irgendwie ein Foto schauen auf dem Handy. Das ist ja auch so ein, das ist so ein Klassiker. Aber dann war irgendwann fertig gewesen. Und das, ich muss sagen, mein, der Medienkonsum jetzt natürlich von meiner jüngsten Tochter ist wahrscheinlich fast gleich gross wie jetzt von meinem ältesten Sohn. Weil es geht natürlich wie nicht mehr, oder? Es ist dann, das ist nicht fair.
Genau, ja, das ist genau so. Es gibt das Buch, wie erziehe ich meinen Chef? Wie führe ich meinen Chef? Könnte man selber noch ganz zwei machen. Wie erziehe ich meine Eltern? Und das hört nicht auf, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das geht nachher mit 10 und 12 und mit 13 und 17 genau gleich weiter. Also der Kleinere, die will immer genau das, was die Grässere oder die Grässere auch will. Und das ist bei den Medien auch nicht anders. Und auch bei uns daheim löst das genauso. Also der Jüngere kann sich da auf vorgekämpften Trampelpfaden bewegen, wo der Ältere noch nicht müssen. Was da hilft, ist eine Argumentation, dass mit dem Alter und dem Recht auf etwas auch zusätzliche Pflichten dazukommen. Und da kann ich aber nicht nur von meiner eigenen Erfahrung reden, bei uns eigentlich sehr gut funktioniert. Also wir haben dem Kleineren auch immer sagen, los, du kannst schon das machen, was der Grössere auch darf, aber du musst dann auch das machen, was der Grössere auch muss. Das heisst, viel mehr im Haushalt helfen, dem Papa helfen beim Rasenmähen, den Kehricht austragen, die Geschirrwaschmaschine erfüllen und so weiter. Die ganzen kleinen Ämter, die der Grosse schon machen musste und damit auch zu Recht hatte, dass er zum Beispiel Fortnite durfte spielen mit 12. Das hat der Kleinere dann quasi, wie ich auch wieder einkaufen. Das hat eigentlich als Argumentation sehr gut funktioniert. Und ich glaube, ja, das ist, glaube ich, das Privileg von der Kleineren, dass sie halt weniger Widerstand müssen, zeitiger als die Grösseren.
Mhm. Ja. Noch schnell zum Zurückkommen zu den ganz kleinen Kindern. Wie soll man da damit umgehen? Muss ich jetzt das Gefühl haben, wir sind schlechte Eltern, weil unsere Kinder vor 3 ein Screen in den Finger hatten?
Ich zweifle daran, dass das Kinderhirn fähig ist, in dem Alter bereits mit einem so interaktiven Medium wie einem Screen und mit einer App, mit einem Spiel, schon nur mit dem Bildchen anschauen, Fotos anschauen, wirklich kann umgehen. Ich glaube, da überfordert man das Kind schlicht und ergreifend. Mit 3, wenn die Sprache einigermaßen entwickelt ist, wenn das Kind zum Beispiel ein klares Selbstverständnis hat von sich und seiner Person, dann kann es anfangen, dass das Medium unter Umständen auch eine Beschäftigung ist, was sinnvoll kann sein. Und auch da müsste die Zeit eingeschränkt sein. Es kann nicht sein, dass das Kind dann plötzlich ganz viele Stunden während dem Tag mit diesen Medien interagieren. Der zweite Teil von der Antwort ist die iPad-Nanny. Das ist, glaube ich, der Treiber der Falsche. Wenn es dann darum geht, dass das Kind aufhört hören, damit dass man in aller Ruhe mal seine Zeitung kann lesen oder die Nachrichten kann lesen, was auch immer. Also, Vater müde, will sich jetzt mal zurückziehen, will jetzt nicht das Ganze, das Geplärren vom Kind kehren und gibt mir darum ein Tablet, dann ist ganz eine falsche Motivation. Dann ist nicht das Kind das gewesen, das ein Tablet im Finger nehmen, sondern der Vater oder die Mutter. Es ist keine gute Idee.
Und du hast ja vorher noch Zeit angesprochen. Gibt's Zeitempfehlungen?
Ich würde empfehlen, dass man gerade im Vorschulalter, also bevor du überhaupt in ein Kind gehst, die Zeit sehr, sehr kurz halten. Man kann kurze Sessions machen von 10 Minuten, von vielleicht 15 Minuten, 15 Minuten maximal. Das müsste dann aber auch länger. Je älter das Kind wird, kann man die Zeit ausdehnen. Es gibt eine Regel, wo man sagt, dass man pro Schuljahr, also wenn man in der ersten Klasse ist, kann man 1 Stunde pro Woche darf man online sein.
Pro Woche.
Pro Woche, ja.
Ui.
Dann im zweiten Jahr sind es dann 2 Stunden, dann 3 Stunden, dann 4 Stunden und so weiter.
Aber wenn man jetzt mal einen Film schaut, zusammen als Familie, also dann hat man ja 2,5 Stunden, also oder 2 Stunden meistens schon drin, anderthalb. So ein Disney-Film, ein schöner.
Genau, dann ist man wieder beim Inhalt. Aber schnell noch grad zum Disney-Film. Wenn du mit einem Kind in einen stündigen oder anderthalbstündigen Disney-Film ins Kino gehst, dann wirst du feststellen, dass bei 3-, 4-jährigen, 4-, 5-jährigen Kindern schon heikel wird, dass das Kind wirklich bis am Schluss am Film bleibt. Je nachdem, wie komplex das die Geschichte ist, wie viele Figuren das vorkommen, wie schnell das geschnitten ist, wie deutlich das die Leute reden, wie komplex das heute die Story ist, kann es dann sehr schnell sein, dass das Kind euch in dem doch sehr eindrücklichen Moment vom Kinobesuch kann abschalten und sagen, fertig, ich schlafe oder ich spiele mit meinem Barry oder ich mache irgendetwas anderes, ich kann laufen, kann spazieren im Kino, alles schon erlebt. Das ist das. Und das Zweite, was der Inhalt angeht, wie gesagt, es kommt ganz stark darauf an, was denn eigentlich konsumiert wird über das Medium. Eine Geschichte schauen, eine Episode von einer Serie schauen, ist sicher weniger anstrengend für das Kind, als wenn es in der gleichen Zeit aber mit einem Spiel interagieren.
Was ich so für eine Erfahrung habe gemacht habe, so in den letzten paar Monaten, ist auch, dass eigentlich übers Spielen, dass das auch etwas ist, wo jetzt zum Beispiel mein Sohn gerne zusammen macht mit seinen Kollegen. Und das ist dann nicht nur ein Game, jetzt sage ich mal, an einer Konsole, also eben die Mario Kart, und dann haben sie auch ihre eigene Konsole, sondern wirklich, sie hocken zusammen vor dem iPad und dann tun sie zusammen. Manchmal auch parallel. Manchmal spielen sie sogar parallel spielen. Also dann hat sein Kollege, hat sein iPad und er hat sein iPad und dann spielen sie Minecraft. Und dann zeigen sie sich gegenseitig zeigen, was sie jetzt gebaut haben.
Ja, und das ist ja fantastisch. Das ist Interaktion, das ist Sozialisierung, das ist Kommunikation, das ist Kreativität. Minecraft ist ein fantastisches Game, ein fantastisches Spiel. Das ist natürlich eine wertvolle Online-Zeit. Das ist eine Zeit, die ich jetzt a priori nicht unbedingt stark würde beschränken. Da bin ich dann noch gerne dabei. Das heisst, okay, du hast noch eine halbe Stunde. Du bist halt jetzt noch eine halbe Stunde länger dran. Etwas anderes ist es aber dann auf der anderen Seite, wenn es darum geht, irgendwelche Netflix-Serien zu bingen. Ja, okay. Da finde ich es dann halt wieder ein bisschen bedenklicher.
Das mache ich dann, weißt du? Für das bin ich zuständig in der Familie.
Genau. Netflix den Eltern, gell?
genau, du hast gesagt, an Netflix bin ich. Genau, wenn wir schon bei Netflix sind, was haltest du denn du von YouTube?
YouTube ist eine von den besseren Ideen, die das Internet hatte, mit einer von den schlechteren Ausprägungen, die das Internet erlebt hat. Also der erste Teil heisst für mich, YouTube als Plattform, wo jeder seinen Content, seinen Videocontent kann hochladen kann, das Ganze sehr einfach kann machen und irgendein Publikum kann adressieren kann, wo unendlich gross ist, das ist fantastisch. Und ich bewege mich sehr oft auf YouTube und ich sehe extrem viel extrem kreative Leute, die extrem wertvollen Content produzieren. Also du kannst heute auf YouTube lernen, wie man ein Getriebe von einem Renault 5 ausbaut und wieder einbaut. Du kannst lernen, wie du es hinkriegst, dass deine Blumen wirklich gesund und gut wachsen. Du kannst alles Mögliche lernen. Du kannst dich lange erhalten. Es hat Musikkünstler gegeben, die nur wegen YouTube gross geworden sind. Fantastisch. Die Umsetzung von YouTube ist aber ein bisschen kritischer zu beachten, weil YouTube funktioniert auch mit einem Algorithmus, der mir Videos vorschlägt, aufgrund von dem, was ich vorher gelügt habe und aufgrund von dem, was ich vorher geliked habe. Und dadurch verengt sich der Blickwinkel. Ich bekomme immer gleiche YouTube-Videos zu immer gleichen Themen. Und das beschränkt mich eigentlich in der Thematik und in der Kreativität.
Und es gibt ja speziell für die Kinder gibt's YouTube Kids. Und also ich muss vielleicht schnell vorweg sagen, bei uns, ich habe es gelöscht bei uns, YouTube vom iPad. Und mein Sohn geht dann manchmal gleich noch via Safari drauf und so. Ich will es eigentlich nicht. Und zwar einfach aus dem Grund, weil er von mir aus gesehen, aus meiner Sicht, er schaut dann irgendwelche Videos, wo irgendwelche Gamer darüber reden, wie sie gamen. Und für mich ist es ein waste of time. Ich find wirklich, dass da hat das Internet Schlaueres zu bieten. Auf der anderen Seite muss ich mich natürlich von ihm auch überzeugen, dass er sagt, aber für mich ist das wichtig. Mami, ich lerne da etwas. Das ist natürlich wichtig zum Lernen, wie man, wie heissen die ganzen Viecher da, die Zombies, und wie man die auf irgendeine Art noch vernichten kann. Genau. Ja. Was haltest du da davon? Für mich ist das YouTube immer so gespickt mit irgendwelchen 20-minütigen Videos, wo irgendjemand ein Schleimei auspackt und dort noch ein Tier rauszieht, und die Kinder schauen nachher 20 Minuten lang, wie jemand Überraschungseier auspackt, oder, also es gibt ja so ganze Auspackvideos, oder einfach, es gibt so viel Seich, sag ich jetzt mal, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ich würde sogar so weit gehen, dass es der grössere Teil von YouTube ein Seich ist. Das ist es so. Da wirkt dann der Algorithmus halt aber auch wieder, dass Videos, die nicht gut ankommen und bei den Leuten dann auch nicht vorgeschlagen werden. Also du brauchst die Videos angezeigt, die viele andere auch gut gefunden haben. Die von YouTubern sind, die viele Follower haben und viele Views haben. Durch das tut sich natürlich die Qualität auch so ein bisschen konzentrieren. Aber was du jetzt aber vorher angesprochen hast, das ist ja das Let's Play. Also Kinder oder Jugendliche, die andere Gamer zulügen, wie sie gamen. Ja. Es gibt mit Twitch eine eigene Plattform, wo nur solche Videos, solche Streams zur Verfügung stellen, wo es nur ums Gamen geht. Ich habe genau gleich reagiert wie du und gesagt, ich kann man nur, das ist ja so langweilig. Du kannst doch nicht jemandem zulügen beim Gamen. Game doch selber, wenigstens das wäre es ja noch. Und haben wir dann aber auch belehren, wo ich dann mal ein bisschen länger darüber nachstudiert habe, jedes Fußballstadion basiert eigentlich um genau das gleiche Konzept. Also du hast deine Fußballspieler, die unten auf dem Rasen spielen, und du hast nachher 10, 20, 30, 40.000 Zuschauer, die nichts anderes machen, als jemandem bei einem Sport zuschauen.
Stimmt.
Was ist jetzt da anders, wenn ich einem Gamer via Let's Play zuschaue, wie er bestimmte Level überlebt oder erreicht oder die Punkte holt und so weiter? Und der Lerneffekt für das Gamen, das sagen eure E-Sportler, ist sehr, sehr gross. Also, wenn du als E-Sportler zuschaust wie andere Gamen, dann lernst du sehr viel. Du profitierst sehr stark von dem.
Also, muss ich das eigentlich als Training werten, was er da macht?
Könnte man eigentlich als Training werten, genau.
Als Training werten. Bringt mich noch zu einer anderen Frage. Und zwar, du hast vorher gesagt, eben Minecraft findest du ein gutes Spiel. Dein Sohn spielt Fortnite. Das sind ja im Moment so ein bisschen die, habe ich gesehen, wo auch so ein bisschen trenden, eben Minecraft, Roblox ist auch so eins, Fortnite, Among Us, Animal Crossing, Call of Duty, wo ich aber, glaube, finde, das ist dann wirklich noch nichts für die Kleineren. Wie tust du entscheiden, oder wie tut ihr in der Familie entscheiden, was darf gespielt werden und was nicht? Und spielst du oder deine Frau das mit deinen Kindern mal durch?
Wir haben zwei Maßgaben. Das eine ist, jedes Game, das in der Schweiz angeboten wird, hat ein sogenanntes Peggy Rating. Das ist eine Organisation, die jedes Game bewertet. Und zwar entlang der Komplexität, der Kraftausdruck, den es gibt, der Gewalt, der Gewaltdarstellung, der Sexualisierung von Inhalten und so weiter. Und dann gibt es für jedes Game, sogar für jede Ausgabe von einem Game, es gibt ja viele Games, die verschiedene Ausgaben haben, verschiedene Varianten, Versionen haben, gibt es nachher ein Rating. Und die Stufung ist sehr fein. Es gibt einen 3er, einen 5er, einen 7er, 9er, 11er, 13er, 16er und 18er Titel. Das sind immer die minimalen Alter, die man eigentlich empfiehlt für so ein Game. Und mit wenigen Ausnahmen würde ich sagen, sind die PEGI-Ratings sehr, sehr nachvollziehbar und auch gut. Und als Vater, als Mütter verlohne ich mich sehr stark auf das PEGI-Rating. Also wenn das Spiel
PEGI heisst es.
PEGI, P-E-G-I.
Okay.
Also. Wenn das Spiel als 16er Titel graded ist, dann fange ich mit meinem 13-Jährigen nicht darüber diskutieren, ob er es darf spielen oder nicht. Dann darf er es nicht spielen.
Ja.
Und wenn der 11-Jährige kommt und sagt, er will Fortnite spielen, was jetzt ein Titel ist, ab 12 erlaubt ist, dann kommt quasi wie die zweite Betrachtung dazu. Bei diesen Games, die ich finde, eigentlich nicht, gebe ich den Kindern die Chance, mir zu zeigen, was das Game ist. Und dann dürfen sie zusammen anschauen. Und dann versuche ich es euch zu spielen. Meistens funktioniert das nicht sehr gut, weil meine Feinmotorik definitiv schon auf einem ganz anderen, also Feinmotorik von meinen Kindern ist auf einem ganz anderen Level als meine. Das zeigt sich spätestens nach der zweiten oder nach der dritten Runde. aber ich sehe, wie das Spiel funktioniert, wie der Mechanismus ist, um was es geht, was die Logik ist vom Spiel. Und dann kann man sehr gut abschätzen, ob das Kind mit dem umgehen kann, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Das sind so die zwei Punkte, die ich nehme.
Also ich glaube, das ist ja noch wichtig. Also ich habe letztens das gelesen und dabei eigentlich auch realisiert, ja, das macht total Sinn. Bei mir die Kinder eigentlich wirklich, wie du es vorher auch gesagt hast, oft ihre Screentime, ihre Fernsehzeit oder eben ihre Spielzeit eigentlich beziehen, wenn ich, also meistens, wenn wir am Kochen sind am Abend oder so. Aber was ich gemerkt habe, ist eben, dass sie auch wahnsinnig Freude haben, wenn wir kommen schauen können.
Ja,
also mein Sohn hat so Freude, wenn er mir eine Tour geben kann von seinem Haus auf Minecraft oder wenn ich mal ein Auto spiele, ich bin wirklich grottenschlecht. Also ich habe früh gegamert und ich habe viel gegamert und ich bin eigentlich ein Gamer by heart. Also ich habe früher Super Mario und so, das ist, und Sonic, der Hedgehog und so, da bin ich voll dabei gewesen, aber irgendwie habe ich das noch ein bisschen verlernt mit der Zeit. Er findet es grossartig, wenn er dann mir zeigen kann, wo ich jetzt da muss durchfahren und mir dann das aus den Fingern reißen und sagt, nein, Mami, musst du so.
Das ist doch nur super. Und genau gleich wie wir mit Stolz an einen Fußballmatch gehen, sollten wir eben auch mit Stolz dem Sohnemann über die Schulter schauen, wenn er bei Mario Kart den Level 17 erreicht hat. Oder weiss doch nicht, wie die ganzen Levels heißen. Ich bin nicht so ein extremer Gamer. Aber das ist doch fantastisch. Und das bietet dann nachher die Möglichkeit zu interagieren. Dann kannst du plötzlich, weil du das Game kennst, weil du siehst, was zum Beispiel verschiedene Fortschritte sind, kannst du nachher auch da mit ihm darüber reden, wie jetzt das zum Beispiel mit einem Online-Game ist, wenn man dann nebendran chattet und dann gibt es zum Beispiel so Mitspieler, wo sich immer wieder im Ton vergreifen, wo beleidigend sind, dass man nachher mit dem Kind darüber reden kann und es eigentlich auch wieder abholen kann. Dass man mit ihm darüber reden kann, wie man umgeht, wenn man verliert und der Level halt einfach immer und immer und immer wieder nicht schafft, was man dann dagegen auch machen kann. Und das ist fantastisch.
Aber da bringst du mich eigentlich gerade zum nächsten Thema, weil jetzt zum Beispiel bei uns, wir haben keine offenen Games. Also unsere Kinder, also die Kleine sowieso noch nicht, aber eben der Sohn, der ist 8. Er darf nicht eben neu mehr chatten oder er darf nicht neu mehr auf einen offenen Server. Er hat es mal unbedingt wollen, dann haben wir es probiert, sehen, wie es funktioniert, aber da haben wir gesagt, da ist der Papi dabei. Sitzt nebendran. Ab wann würdest du das erlauben oder was habt ihr da für Familienregeln oder wie geht ihr mit dem um? Ich meine, in dem Moment, wo man es da rauslässt, eben mit anderen Leuten la kommunizieren, sind sie nicht mehr allein. Und entweder sitzt du daneben oder du hast es nicht mehr komplett im Griff.
Genau. Bei den Online-Games hast du dann die zusätzliche Herausforderung, dass du plötzlich mit Leuten in Kontakt kommst, die du als Vater oder als Mutter gar nicht kennst. Am Anfang Und das machen alle Kinder, so spielen sie schon mal mit ihren Gespänchen. Das ist der Kollege oder die Freundin, die sie in der Schule haben, mit denen sie zusammenspielen. Weil da ist ein Vertrauen da, da kann man sich verabreden. Sagen, heute Nachmittag um 14:30, Mittwochnachmittag 14:30. Die wird zusammen Fortnite gamen oder die wird zusammen irgendein anderes Game gamen. Und das ist für sie wichtig, weil da fühlen sie sich wohl, da wissen sie, wer auf der anderen Seite ist und so weiter. Irgendwann wird es dann halt auch spannender mit Fremden zu spielen. Und da bin ich wie du euch sehr zurückhaltend, weil das ist ein offenes System, da kann jeder mit jedem reden und du weißt nicht, wer sich hinter einem Nickname verbirgt, wer sich hinter einem Avatar verbirgt. Das kann zwar schon ein der sein, der das sagt oder behauptet, das kann ein 14-jähriger Amerikaner sein, der das Spiel seit 3 Jahren spielt und mich wirklich gut findet, aber es kann auch ein Groomer sein, es kann auch ein Pädophile sein, es kann ein Krimineller sein, es kann auch schon nur ein Älterer sein, der sich will einschleimen, wo aber einfach seine wahre Identität eigentlich verbergen. Und wir haben das mit dem Eltern auch schon mal diskutieren und wir haben es so gelesen, dass er erst einmal ganz stark darauf achtet, dass er keine persönlichen Informationen gibt. Also er sagt nie, wo er wohnt, er gibt seine Nattelnummer nicht raus, er gibt seine Mailadresse nicht raus, er gibt auch seine anderen Accounts nicht raus, wenn er zum Beispiel bei Instagram oder bei Snap ist und das Konto hat, dann tut er das quasi wie nicht cross referenzieren, sagen, der, ich jetzt hier bin in dem Spiel, ist übrigens der XY auf Insta, um möglichst stark zu verhindern, dass eine Referenz hergestellt werden kann zur tatsächlichen Person. Darauf sehr stark achten. Dann gibt es verschiedene Verhaltensweisen, wo, sagen wir mal, beige Menschen, jetzt das mal so verallgemeinern, anwenden. Und da geht es eigentlich zuerst mal darum, Vertrauen aufzubauen, Sympathie herzustellen. Und das ist das Tieflische. Das macht nämlich einen guten Freund eigentlich auch. Das ist ein normaler Prozess, der eigentlich in Freundschaft besteht. Aber die Geschwindigkeit ist meistens eine andere. Und wenn es dem Kind zu schnell geht, wo man sich jetzt plötzlich vertraut, wo man sich plötzlich Daten dort austauschen, dann ist das meistens ein Indiz dafür, dass ein unläuteres Interesse hinten dran steht. Und das sind so Mechanismen, die ich mit den Kindern anspreche, adressiere. Und dann passiert ganz automatisch eine Sensibilisierung. Und im richtigen Moment werden die Kinder dann auch, so gut hilft will, richtig reagieren.
Aber das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Wie spricht man denn das an, ohne dem Kind Angst zu machen?
Wenn alles im richtigen Alter passiert, also wenn das Kind ein Spiel spielt, wo es vom Alter her, ja, wie soll ich sagen, berechtigt ist oder angemessen ist, ein Spiel ist, was für ihn angemessen ist, von der Spiellogik her. Wenn das Kind erst dann mit Fremden darf spielen, wenn es ein gewisses Alter hat, ein gewisses Selbstverständnis, eine gewisse Selbstzuversicht hat, wenn das Kind Spielen, Online-Gamer nicht als Lebensinhalt per se versteht, sondern als eins von mehreren Hobbys versteht, dann wird das Kind auch nicht erklipfen, wird das Kind mit der Angst auch gut umgehen können, dass es weiss, da aussen im Netz gibt es auch Leute, die nicht das Beste wollen von mir oder für mich. Und spätestens in dem Moment ist ja klar für uns Erwachsenen und für uns Eltern, dass man durchaus mit dem Kind darüber reden kann. Und da sind wir Erwachsene, glaube ich, noch eher die Bornierten, die das lieber nicht wollen thematisieren. Also jetzt Gewalt oder Grooming, wie wir jetzt darüber diskutiert haben im Game, ist genau das gleiche Muster bildet sich nachher auch bei gewaltverherrlichenden Videoinhalten, bei pornografischen Videoinhalten ab. Ich glaube, das sind mehr die Eltern, also es sind immer wieder mal die Eltern das Problem und nicht die Kinder.
Okay. Ja, ich find's schwierig, oder? Weil ich denke, eben, es geht ja sehr viel zusammen. Also, gerade Kinder in diesem Alter sind ja auch in dieser Phase, wo sie eigentlich so die eigene eigene Sexualität entdecken oder sich irgendwie mit der müssen auseinandersetzen. Und jetzt kommt plötzlich noch die Info, hey, da aussen gibt es im Fall unter Umständen Leute, wo unlautere Absichten haben oder die an euch interessiert sind auf diese Art und Weise. Und das ist ja dann schon irgendwie noch schwer greifbar, denke ich.
Ja, ich bin dabei. Ja. Und wir haben ja jetzt gerade im Dezember wieder eine Studie rausgegeben zum Thema Mediennutzung von Jugendlichen. Und da hat es eine Werke gegeben, die im Vergleich zu der Studie, die wir vorher bei den Jugendlichen gemacht haben, 2018, 2016, ist eine Werte extrem gestiegen. Das war die Ehre von der sexuellen Belästigung. Mittlerweile sagen 44% der Schweizer Jugendlichen im Alter von 12 bis 19, dass sie schon mal im Netz sexuell belästigt worden sind. So, jetzt sexuelle Belästigung in dem Fragebogen, in dem Fragekontext ist schon sehr gross gefasst. Also irgendein schlüpfriger Witz kann beim einen Mädchen oder beim anderen Bub vielleicht schon als sexuelle Belästigung ankommen, während dem beim anderen Mädchen vielleicht eher eine Aussage ist, gemacht worden, also das Ja angekreuzt worden ist, weil er zum Beispiel schon mal ein Sexting-Foto gesehen hat oder geschickt worden ist. Also das Spektrum ist schon sehr gross. Aber nichtsdestotrotz, fast jeder zweite von unseren jugendlichen Kindern ist mit sexuellen Inhalten ungewollt eigentlich in Kontakt gekommen.
Ja, um vielleicht noch schnell etwas zu sagen zu dieser James-Studie, die du jetzt zitiert hast, die machen der mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, und zwar alle 2 Jahre, gell?
Genau, ja.
Ist das richtig? Und jetzt dieses Jahr sind es 953 Jugendliche gewesen, zwischen 12 und 9, die jetzt in die Studie sind eingeflossen. Und
12 und 19.
Genau, 12 und 19. Oder? Und eben, ich finde es wahnsinnig spannend, dass ich mir auch ein paar Sachen rausgeschrieben habe. Das, was du gesagt hast, 44% sind schon mal mit sexuellen Absichten kontaktiert worden. Also, ich meine, das ist kontaktiert. Das ist nicht so, ich habe noch immer ein Foto gesehen, oder? Sondern man ist darauf angesprochen worden. Und nachher 32% von allen haben schon mal ein Foto oder Video erhalten mit sexuellem Inhalt. Das finde ich auch. Ja, ich find's wirklich krass. Und ich meine, das kommt auf mich jetzt erst zu. Das ist sicher für ganz viel Realität. Und es gibt auch keinen Weg daran vorbei, weil es hat 99% von allen haben, glaube 99% von allen haben ein Handy. Und 90% von allen nutzen Social Media. Snapchat oder Instagram und ganz viel TikTok ist, glaube ich, auch ganz gross auf dem Vormarsch.
TikTok ist ganz stark, ja.
Ja, jetzt, ich kann ja nicht die ganze Zeit nebendran hocken. Michael, wie geht man mit dem um? Wie bereitet man seine Kinder auf das vor? Du hast vorher gesagt, eben, wenn jetzt zum Beispiel dein Sohn nicht darf teilen im Netz oder wenn sie keine Infos soll rausgeben. Aber jetzt ist ja das, die Sachen, die kommen ja dann umgefragt, oder? Und dann sind sie plötzlich da. Erfahrt man als Eltern von denen oder muss man quasi das Gespräch mal ins Blaue, ins Graue, Dunkle rausführen und einfach dann denken, so, und jetzt hoffen wir mal, dass es dann, dass mein Kind dann damit kann umgehen kann, wenn es kommt.
Dass die Botschaft dann angekommen ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine der größeren Herausforderungen in dem ganzen Zusammenhang, dass wir Eltern sind, in der Lage sind, eine Diskussionsbasis zu schaffen, in dem Alter von 8, 9, 10, wo wir dann in den Folgejahren darauf können aufbauen mit genau solchen Themen. Ob wir es dann erfahren, hängt aber genau davon ab. Also wenn wir Erwachsene, wir Eltern in dem Moment für das Kind eine Vertrauensperson sind, eine Person sein, die Verständnis zeigt, zum Beispiel für die eigene sexuelle Entwicklung. Wenn wir Verständnis zeigen und Interesse zeigen an den Inhalten, die er oder sie konsumiert, dann ist das natürlich viel einfacher, als wenn wir in den Jahren davor eigentlich fundiert haben, darum, was sie auf dem Netz gemacht haben, nicht interessiert haben, welche Inhalte das sie konsumieren und hauptsächlich haben, ist nicht gestört. dann wird es extrem viel schwieriger. Es gibt verschiedene Arten, wie man auf solche sexualisierten Inhalte kann treffen kann. Also, sind Inhalte, die zum Beispiel auf einer Webseite gefunden werden. Und das kann, wir sehen aber zum Teil auch ganz seriöse Webseiten sein, wo man eigentlich nicht würde erwarten, dass man da nackte Brüste sieht oder wo man, Entschuldigung, von Schwänzen redet. Plötzlich passiert das da aber auch. Und dann gibt es aber noch andere Formen, wie zum Beispiel WhatsApp-Chats, die schon eigentlich sehr hermetisch sind. Das siehst du und das sehe ich, was wir miteinander chatten. Und vielleicht auch noch WhatsApp. Aber das sehen wir. Und das ist untereinander. Und wenn jetzt Kinder anfangen, auf dem Kanal, der jetzt nicht öffentlich ist, miteinander solche Inhalte zu täuschen, dann wird es schwierig, da können drin zu lügen. Es ist also ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen, einerseits hat das Kind das Recht auf seine Privatsphäre und seine Intimsphäre, und das soll sich verlieben in einen Schatz, in der Klasse, ohne dass wir Vatermütter das wissen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Aussichtspflicht. Das heisst, wir müssen unsere Kinder euch schützen können. Und, was wir jetzt zum Beispiel bei Beischenkindern gemacht haben, also bei Beischen grösser oder kleiner, das noch nicht, ist, wie gesagt, du darfst WhatsApp nutzen, aber wir dürfen drin schauen. Mhm. Wir sagen dir, wenn wir drin schauen, aber wir dürfen drin schauen. Wir dürfen schauen, was, mit welchem das ihr chattet, über was das ihr chattet, welche Inhalte das ihr uns täuscht. Mhm. Und das ist abgenickt worden. Und das hat jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich sehr gut funktioniert beim Eltern. Und jetzt merken wir so langsam, jetzt will er seine Privatheit zurück. Und jetzt werden Mädchen werden immer interessanter. Jetzt kommt der Wille von, das ist mein Private, mein intime Feld, mein intime Kreis, da will ich nicht, dass ihr alles seht, vor jetzt da abgrenzen. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben, dass ich weiss, dass er auf mich zukommt oder auf Mütter zukommt, wenn er auf Inhalte stößt, wo abstoßend sind, wo noch verängstigend, wo noch verunsichernd. Mhm. Das ist eine Heidenarbeit. Da bist du die ganze Zeit dahinter. Da musst du immer und immer und wieder. Du musst mit jeder Plattform den gleichen Diskurs führen. Mhm. Jede Plattform hat eine Spezialität. Instagram ist zum Beispiel sehr stark sexualisiert. Da findet man sehr viele Bilder von Frauen und Männern, die vor allem auf ihre Körperlichkeit achten. TikTok zum Teil auch. Zum Teil ist, also zum grossen Teil ist es aber sehr, sehr unterhaltsam. Da geht es um lustig sein und um funny sein und auf dem Boden ausrutschen und so. Da sind die sexualisierten Inhalte vielleicht noch nicht so präsent. Snapchat, da fängt es dann wieder an mit Sexting. Also, was schicke ich meinem Freund, was schicke ich meiner Klasse, meinen Klassenmates, von mir selber. Also, auf jedem einzelnen sozialen Medium hat es so eine Spezifik, und auf die müssen wir halt eingehen. Und das müssen wir jedes Mal einzeln erklären. Und damit wir das können erklären, müssen wir halt auf diesen Plattformen wenigstens einmal vorbeigeschaut haben.
Also wir müssen draus kommen, wir müssen dabei sein. Wie hat er das konkret gemacht mit dem WhatsApp, mit dieser WhatsApp-Kontrolle? Also hat er einfach gesagt, so, und jetzt musst du mir schnell das Handy geben? Oder weißt, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ja, genau so.
Ja.
Und okay. Dann haben wir das in 2 Wochen, zuerst einmal haben wir es ein bisschen intensiver angeschaut, bis wir gemerkt haben, mal, das meiste ist in Ordnung. Nachher ist mir einfach ein bisschen länger geworden und bis vor kurzem haben wir es ein paar Mal im Monat einmal drin geschaut. Mhm. Und er weiss, wie ich mich verhalten, ja. Er weiss, dass man nicht auf Mobile, er weiss, welche Inhalte dass er nicht will teilen, er hat euch ein Selbstverständnis, dass er einem Kollegen kann sagen kann, nein, solche Inhalte brauchst du mir nicht mehr schicken, weg mit dem. Ja.
Gibt es da auch gewisse Gruppendruck, denkst du? Also, ja, dass man,
ja, auf jeden Fall. Ja.
Also, dass man Sachen schickt?
Man schickt Sachen, und vor allem gerade also mit der Gewalt und so, ist unter den Boys wirklich so fast wie ein Leben, wie ein Mütprobe, dass man sich so ein Video dann wirklich so bis zum Schluss schaut. Und da müssen wir uns halt auch bewusst sein, das sind zum Teil Videos, wo nie eine Altersfreigabe bekäme. Also das sind sehr krasse, sehr, sehr brutale Videos. Und es gibt dann Kinder, die in Gruppen sind, wo sich so eine Dynamik entwickelt, wo einer der andere will toppen mit einem noch krasseren Video, mit einem noch krasseren Unfallvideo zum Beispiel, wo man dann aber genauso mit der Kontrolle eigentlich einen Einhalt gebiet und sagt, Kollege, so geht es nicht.
Und ja, Kollege, so geht es nicht. Und ich denke, das ist ja sehr verstörend.
Ja.
Also ich könnte mit so einem Video auch nicht umgehen. Ich habe nicht mal das George Floyd-Video fertig schauen.
Genau. Das ist definitiv so. Es gibt ganz viele Kinder, die mit dem dann Schwierigkeiten haben. Und wenn man dann ein gutes Verhältnis hat, eine gute Gesprächsbasis, ein gutes Verhältnis hat jeder mit seinen Kindern, aber eine gute Gesprächsbasis hat, dann kann man da ansetzen. Dann kann man zur Seite und sagen, wie geht es dir? Was hat das mit dir gemacht? Du weißt schon, dass das nur gefaked ist, oder du weißt schon, dass das in einem bestimmten Kontext passiert ist, das Ganze halt zu relativieren und so weiter. Das kann man dann, wenn die Gesprächsbasis besteht.
Also eigentlich geht es durchs Band, eigentlich egal wie alt das Kind ist, darum, dass man die Verbindung nicht verliert zum Kind.
Ja, kann man glaube ich so sagen. Genau gleich wie in einer realen Welt wird ja die Leine immer länger von den Kindern. Also am Anfang bewegen sie sich von der Heim bis zum Kindergarten allein. Und dann geht es zur Schule und dann geht es in die OAS, ins Gimmer, in die Gewerbeschule. Und plötzlich gehst du dann nicht mehr im Dorf in den Ausgang bis im 6. Uhr abends, sondern du gehst im übernächsten Dorf bis im 8. bis im 10. in den Ausgang. Und genau da ist ja genau das Gleiche. Da musst du uns Vertrauen aufbauen, zu wissen, dass der Botsch kein Seich macht, dass die Media ein Anständiger ist. Und wenn du das Gefühl hast, wenn du das Vertrauen hast, dann lässt du die Leine länger und sonst musst du sie wieder enger nehmen. Und bei den Medien ist es genau gleich.
Das sind jetzt aber all die Sachen, die das Kind eigentlich selber noch bis zu einem gewissen Grad beeinflussen oder was sich selber draus nehmen kann, was selber eine Meinung hat. Und jetzt haben wir aber einen Aspekt noch nicht angesprochen, du hast vorher schnell ein Stichwort gesagt, nämlich das Mobbing, Cybermobbing. Das ist ja dann der Punkt, wo das Kind selber gar nicht mehr viel kann machen, sage ich mal, sondern wo eben dann gegen jemanden geschossen wird. Und ich denke immer so, also ich bin selber zum Beispiel abgemobbt worden in der Schule, aber denke immer, ich habe nachher heim können und der ist fertig gewesen. Und jetzt ist es wie du gehst heim. Und dann fängt es wahrscheinlich erst richtig an, oder? Weil dann hast du WhatsApp und dann hast du Facebook und dann hast du Instagram. Wie kann man dort als Eltern ein Auge drauf haben? Oder gibt es Alarmanzeichen, um zu merken, mein Kind wird gemobbt? Oder noch schlimmer, mein Kind mobbt?
Wie du richtig sagst, das Perfide am Cybermobbing ist, dass es aber nie aufhört, oder? Nicht am Ende vom Schulweg ist dann gut. Und dann habe ich dann wenigstens wie daheim wie eine Insel erreicht und jetzt lande ich mir wenigstens in Ruhe bis morgen, wenn die Schule wieder losgeht. Sondern Cybermobbing besteht 724, besteht eigentlich immer. Plus, Cybermobbing hat auch ein Archivwirkung. Das heisst, die Inhalte, die heute geteilt werden über das Netz, die sind in 5 Jahren, sind in 10 Jahren irgendwo ganz sicher immer noch auf einem Netz, auf einem Computer, auf einem Server speicherbar und entsprechend zugänglich. Und es klingt vielleicht langweilig, aber ich komme wieder mit der Eltern-Kinder-Beziehung. Wenn die Eltern auch mit dem Thema, mit den Kindern, eine Gesprächsgrundlage haben, dann kann das Kind auf sie suchen. Was Kinder in dem Moment brauchen, ist jemand, der ihnen respektvoll zuhört, der sich nicht auch nochmal lustig macht über sie, der nicht auch nochmal mitlacht, wie vielleicht Gespenster in der Klasse das machen. Sie brauchen also jemanden, der Verständnis zeigt, der Empathie zeigt, der eine Schulter ist, wenn ich mich daran ausflammen kann. Und wenn das natürlich die Eltern können, ist das sehr, 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 sehr gut. Es kann aber auch eine gute Freundin sein, es kann auch die Tante sein, es kann auch eine Lehrperson oder eine Schulsozialarbeiterin sein, die diese Rolle kann wahrnehmen kann. Also Kinder brauchen in dem Moment eigentlich wie so einen Hort, genau das, was du vorher beschrieben hast, einen Rückzugsort, wo sie sich zurückziehen können. Dann im Zweiten braucht es einen grossen Effort, das Selbstvertrauen vom Kind wieder aufzubauen. Ganz im Mobbing zu relativieren, wenn das Mobbing zum Beispiel ums Aussehen geht, also du bist fett, das ist ein typischer Klassiker, dass man das auch wieder relativiert, dass man sagt, hey, das ist vielleicht eine temporäre Geschichte, die wir schon wieder abnehmen. Schlank sein ist nicht das Maß aller Dinge, nur weil es aus den Medien und weil es aus der Mode sagt. Wie auch immer, das Selbstvertrauen vom Kind aufbauen. Und in einem weiteren Schritt muss es auch darum gehen, dass man den Täter dort zurechtweisen, dass man den dort adressieren, dass man dem dort klar machen, was er eigentlich verursacht. Weil das ist vielleicht auch nochmal so etwas Perfides von dem Cybermobbing, von dem virtuellen über das Netz mobben. Du tust Gewalt anwenden und du spürst nicht, dass du Gewalt anwendest. Wenn du früher ohne digitale Medien gemobbt worden bist, dann bist du gehauen worden. Und es hat dir wehgetan und der Schmerz ist irgendwann vorbeigegangen. Und der, der geschlagen hat, hat auch gewusst, wie weh das es da hat, weil ihm hat ja die Hand sehr wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Und mit einem WhatsApp-Beitrag, wenn ich schnell mit den Tümen eintippe, da spüre ich das nicht, was das beim Opfer kann auslesen. Also geht es da eigentlich darum, dass man dem Täter oder der Täterin noch ganz fest klar macht, was es da eigentlich an verwerflichem Töten, was das mit dem Opfer macht. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, und die ist mir fast die wichtigste Gruppe. Das sind die ganzen Mitläufer. Eine Cybermobbing-Attacke funktioniert fast immer nur, wenn es ein Publikum gibt, das mitlacht. Vielleicht auf den Stockzahn, vielleicht ein bisschen unsicher, aber sie lachen mit. Und das gibt dem Täter oder der Täterin draufhin, was es braucht, für weiter zu mobben. Und das gibt dem Opfer das Gefühl, dass die ganze Welt gegen mich ist. Es ist nicht nur der Bub, der mich jetzt mobbt wegen meinem Gewicht, sondern es ist der Bub und alle anderen haben ja nichts gesagt oder haben mitgelacht. Ja. Also stimmt das sehr wahrscheinlich, was der Bub oder was die Mädchen über mich sagen. Und gerade bei den Mitläufern ist es sehr, sehr zentral, dass man da versucht, die Zivilcourage von diesen Kindern und Jugendlichen auch zu fördern. Das Schönste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ein grösserer Bub aus einer Klasse, zu einem anderen Kind zur Hilfe kommt und sagt, lass dich nicht fertig machen von der anderen Person, sondern komm, ich helfe von dir. Das ist genau die Mitläuferschaft, die Kette von Mitläuferschaft, die dann durchbrochen wird. Plötzlich gibt es eine andere Meinung und das Ganze wird relativiert.
Mhm. Als Eltern aber müssen da wirklich ganz nach dabei bleiben, wir müssen im Gespräch bleiben mit unseren Kindern und gleichzeitig machen wir das ja alles so ein bisschen ins Ungewisse raus, weil wir einfach das selber noch nicht erlebt haben. Ich finde, wir haben alle anderen Sachen, die wir unseren Kindern mitgeben können oder wo wir mit ihnen darüber reden, haben wir ja alle schon mal durchgemacht. Aber die meisten von uns haben, also ich habe mit 18, 19 meinen ersten Nokia-Knochen gehabt, wo ich SMS und telefonieren konnte. Wir haben das so nicht erlebt. Wir haben ohne Instagram aufgewachsen. Und dort frage ich mich, oder kannst du mir jetzt vielleicht sagen, inwiefern ist das alles an uns, um jetzt das zu erarbeiten mit unseren Kindern? Inwiefern unterstützen da auch andere Institutionen? Inwiefern unterstützt da zum Beispiel auch die Schule? Wie weit ist man da? Mhm. Also weißt, wird da auch unterrichtet? Wird da etwas mitgeben? Oder ist das vor allem bei uns?
Also ich glaube schon, die Eltern, dass die Eltern ganz eine grosse, ganz eine wichtige Rolle spielen. Und in jeder Generation haben wir das Phänomen gehabt, dass Eltern aus einer Zeit kamen, wo Kinder in einer Zeit drin leben, wo die Eltern nicht miterlebt haben. Meine beiden Eltern, Jahrgang 20 und Jahrgang 31, die kein eigenes Auto gehabt. Und meine Generation hat Auto gehabt. Ganz neue Gefahr, mit ganz neuen Risiken, mit einem ganz neuen Problembewusstsein, wo meine Eltern mich zum Beispiel nicht kennen, begleiten. Und genau gleich ist es jetzt mit den digitalen Medien. Also wir haben, aber die, vielleicht während der Adoleszenz haben wir unsere ersten Handys gehabt, aber unsere Kinder haben sie schon in Kinderjahren, während der Primarschule oder während der Sekundarschule, bekommen. Also die Eltern spielen sicher ganz eine grosse Rolle. Aber das ganze Dorf rund um das Kind muss mitlaufen. Und auch die Schüler müssen mitlaufen. Und wir haben jetzt gerade ein Experiment gestartet. Also es ist eigentlich mehr als ein Experiment, aber ich finde es extrem spannend, wie die Reaktionen sind. Wir haben jetzt eine Unterrichtseinheit gemacht für Schüler, für Sekundarschüler zum Thema Gaming und E-Sports. Kinder lernen in der Schule, wie man gamet. Also es geht nicht darum, dass sie angefixt werden zu den neuen Games, sondern dass wir ihnen so ein bisschen die Hintergründe erklären, dass wir ihnen Mechanismen erklären, dass wir ihnen erklären, wie die Games sich eigentlich finanzieren, wieso dass es In-App-Käufe gibt, was es aber auch für Berufswelten gibt in dem ganzen Umfeld. Das haben wir jetzt einmal so erarbeitet, das haben wir den Schülern zur Verfügung gestellt. Und ich habe eigentlich nur erwartet, dass eine Reaktion kommt im Sinne von, aber was kommt LC, was ficht euch an, die Kinder jetzt im Schulumfeld zum Thema Gaming zu führen? Und die Reaktion ist nicht gekommen. Heisst für mich ein Stück weit auch, dass die Eltern, glaube ich, durchaus froh sind, dass so eine etablierte Institution wie Schule sich um das Thema Gaming, was ja die Lebensrealität und Medienrealität von jedem Jugendlichen in der Schweiz wirklich prägt, auch in der Schule thematisiert wird. Jetzt haben sie eine Handhabe für das Thema, wie zu steuern, wie zu begleiten. Und dann sind wir eigentlich wieder mit dem Verb, das wir hier so oft gebraucht haben, begleiten, begleiten, begleiten. Und wenn aber die Schule ihre Begleiterrolle ernst nimmt und wahrnimmt, dann tut sie aber genau solche Themen im Unterricht thematisieren.
Mhm. Das finde ich grossartig. Gibt es das auf Englisch? Kann ich das hier übernehmen zu uns?
Ich werde jetzt mal mit Deutsch angefangen werden, dann aber Französisch und Italienisch berücksichtigt und dann kommt ganz sicher Englisch für dich.
Das ist super. Finde ich ganz eine gute Idee. Also generell, bei allen Medien notabene, finde ich es wichtig, sobald man begreift, eben, wie sie funktionieren. Das hast du vorher auch schon angesprochen, mit den Algorithmen von YouTube und von den sozialen Medien. Wenn man das mal ein bisschen weiss und kann dahinter schauen, wo ich das Gefühl habe, das geht nicht nur Kinder an, sondern durchaus auch uns Erwachsene, dass man es ganz anders konsumiert und wahrnimmt und vielleicht manchmal die eigene Wahrnehmung ein bisschen hinterfragt, oder?
Ich glaube, wir Eltern müssen ja gar nicht so fest Angst machen. Also wenn ich jetzt vorher den Eindruck erweckt hätte, dass wir Erwachsenen alle Plattformen, alle Social Medias, alle Games von vorne bis hinten müssen kennen, das ist nicht erwartungshaltig. Und das kommt notabene bei den Kindern so gar nicht so gut an.
Die weiss der gar nicht mehr dabei haben.
Genau.
Ja, genau.
Aber wir müssen schon wissen, worum das es geht. Und da müssen wir sich auch über gesunde Menschenverstand und auf unsere eigene Medienerfahrung verlassen. Wir wissen ja, wie mit Medien umzugehen ist. Wir können uns vorstellen, wie sich eine soziale Plattform wie Facebook oder Instagram oder TikTok finanziert. Das ist uns eigentlich allen klar. Es geht eigentlich darum, dass man sich das viel bewusster macht und nachher euch als Botschaft den Kindern mitgibt und sagt, hey, Facebook ist ein schlechtes Beispiel, das ist bei den Kiddies unten durch, aber Insta oder TikTok, die finanzieren sich halt über Werbung. Du musst Werbung anschauen und mit der Werbung, die du anschaust, finanziert sich TikTok. Und genau gleich macht es Insta und genau gleich macht es WhatsApp. Und wenn das Kind das plötzlich begreift, dann weiss es also plötzlich auch, wie es mit Werbung umzugehen hat.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich und ich habe die am Schluss genommen, weil es ums Schlafen geht und vielleicht hören jetzt gerade viele den Podcast, bevor sie gehen schlafen. Das finde ich auch noch so einen wichtigen Punkt, weil die ganze Konsumation eigentlich auch von einem Screen oder das Schauen auf einem Screen, sagt man ja auch, dass das zum Teil den Schlaf beeinträchtigen. Mhm. Wenn man zu viel und zu lang auf das Blaulicht schaut. Gibt ja sogar Brillen dagegen.
Genau.
Haben wir jetzt mal eine bestellt. Jetzt schauen wir mal. Was haltest du von denen? Kurze Zwischenfrage.
Ich weiss es nicht, aber erzähl mir dann, wie die Brillen sind.
Ja, ist gut. Es gibt es aber auch für Kinder. Scheint's.
Ja, aber...
Was ich dann aber ein bisschen absurd finde, weil ich dann so ein bisschen finde, ja, also wenn es dann so schlimm ist, dann kann ich es ja gut lassen. Also, aber ich natürlich jetzt, wo eine andere Screen-Konsumation habe pro Tag, oder? Habe ich jetzt das Gefühl gehabt, bestell mir das mal. Jetzt habe ich mir so eine Hipster Bluescreen-Brille gekauft. Schick dir das Foto. Ja, oder stell es dann bei uns auf Instagram.
Gut.
Item. Schlafenszeit und eben bei uns ist zum Beispiel so, die Kinder dürfen nicht mehr konsumieren, etwa eine Stunde sicher, bevor sie gehen schlafen. Schauen sie nicht mehr auf einen Screen. Jetzt sind aber unsere Kinder noch genug jung, dass wir das noch steuern können. Jetzt, wenn sie aber älter werden oder eben ein Teenie-Alter und das eigenes Handy haben, wie macht ihr das zum Beispiel? Müssen eure Kinder das Handy abgeben? Nehmen sie das mit ins Schlafzimmer? Können sie machen, wie sie wollen? Erzähl mal.
Also es gibt auf der einen Seite die somatischen Zusammenhang, dass Blaulicht ein bestimmtes Hormon unterdrückt, das ist das Hormon, das wir brauchen zum Einschlafen. Und solange dass wir Blaulicht vor Augen haben, meint der Körper, es ist noch Tag, also bleibe ich wach. Und wenn also der Screen bis kurz vor der Schlafenszeit eigentlich da ist, dann geht es nochmal eine Stunde, zum Teil auch 2 Stunden, bis der Körper dann endlich auf den Schlafmodus wechselt. Also das Kind bleibt sehr lang wach. Darum geht es eigentlich bei der Regel, wenn du vorbildlich eingeführt hast bei dir daheim, dass Kinder eine Stunde vor dem Schlafen gehen, weil sie nicht mehr auf dem Bildschirm schauen. Also das ist mal der körperliche Effekt. Der zweite Effekt ist auch der, dass Handys und Smartphones im Kinderzimmer halt ohne elterliche Aufsicht können genutzt werden. Und bei uns daheim ist es so, dass diese Kinder das Handy nicht ins Zimmer dürfen nehmen.
Ich nehme aus dem Gespräch von dir mit, dass wir es, glaube ich, nicht so schlecht machen, auch wenn wir nicht immer alles richtig machen oder vermeintlich. Und dass da wirklich der Effort mit dem Kind, die Connection, die Verbindung zu haben und das in die Welt rein zu begleiten oder beziehungsweise vielleicht sogar mit dem Kind die Welt zu entdecken, weil es ist ja fast ein bisschen zeitgleich, was da passiert, dass das eigentlich unsere primäre Aufgabe ist. Ich danke dir ganz herzlich. Ich werde James-Studie verlinken in den Show Notes. Ich werde das Peggy-Rating, das wir darüber geredet haben, verlinken. Gibt es sonst noch etwas, was du jetzt findest, hast du unbedingt noch sagen wollen, oder willst du noch mitgeben, weil du findest, das ist eine interessante Information, die sollte man auch noch weitergeben oder eben auch verlinken?
Nein, ich glaube, das ist schon in Ordnung so. Wichtig ist einfach mir, dass wir das auf der Zeit da fast in einer ganzen Stunde debattiert haben, kann ich kondensieren auf ganz wenige Punkte. Wenn Eltern sich bei mir und ihren Kindern zu begleiten, sich zu interessieren für die Medienrealität der Kinder, check. Schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn man Regeln aufstellt und sich an die Regeln hält, sowohl zeitlich wie inhaltlich, check. Auch sehr viel, viel, sehr, sehr viel erreicht. Und wenn man sich bewusst macht, dass es im Internet sehr, sehr viele gute Sachen gibt und immer wieder auch schlechte Sachen gibt und ein gewisses Problembewusstsein schafft und auch eine gewisse Kritik an den Tag legt beim Umgang von den Medien, dann hat man wirklich alles richtig gemacht. Und zwischendrin machen wir halt grob schlechte Fehler, sind wir ehrlich. Machen wir alle.
Und bei allem.
Bei allen.
Genau. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Herzlichen Dank.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du ja noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.